Das Schönste bei einer Bergwanderung, da werden mir jetzt sicherlich die meisten zustimmen, ist der Moment, wenn man oben auf dem Gipfel ankommt. Da oben kannst du dich jetzt erstmal ausruhen, dich zurücklehnen und die herrliche Aussicht genießen. Du schaust hinunter in das Tal, wo du gerade hergekommen bist, und dann schaust du hinüber zu den anderen Gipfeln und genießt das ganze Gipfelpanorama. Wenn ich den Römerbrief mit so einer Bergwanderung vergleiche, dann ist Römer Kapitel 8 so etwas wie auf dem Gipfel ankommen. Da hat man schon eine lange, beschwerliche Wanderung hinter sich. Die Kapitel 1 bis 3, da fängst du an im Sumpf der Sünde. Und dann geht's hoch und du kletterst empor und landest plötzlich in Kapitel 8. Und dann staunst du dort oben auf dem Kapitel, auf dem Gipfel von Kapitel 8, wie dort plötzlich alles anders ausschaut. Wie plötzlich alles so eine ganz andere Bedeutung bekommt von dort oben. Und wenn ich diesem Gipfel dort in Römer 8 einen Namen geben müsste, dann würde ich ihn nennen, den Gipfel der Gewissheit. Denn Römer Kapitel 8 spricht von Gewissheiten, fängt in Vers 1 damit an, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und es geht weiter in Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht mehr ins Gewicht fallen. Und dann in Vers 22 sagt er, denn wir wissen, in Vers 28, wir wissen aber, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Dann in Vers 38 haben wir gerade gesungen, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns zu scheiden vermag von der Liebe Christi. Weißt du, wenn du als Christ vorwärts gehst, dann ist ein Kennzeichen von deinem Leben, dass du zu Überzeugungen gekommen bist. Dass du nicht mehr so wischiwaschi denkst, ja, das kann man so sehen oder das kann man so sehen, nichts Genaues weiß man da auch nicht. Wenn du dir immer noch so denkst, dann lies mal den ganzen Römerbrief aufmerksam durch. In deinem Leben als Christ geht es um Gewissheiten und nur Gewissheiten werden dein Leben verändern. Und den Abschnitt, den ich jetzt lesen möchte mit euch, der fängt an mit einer Gewissheit, da sagt Paulus, ich bin überzeugt. Und er hört auf mit einer Veränderung, nämlich, dass er sagt, wir werden verändert in das Ebenbild seines Sohnes. Und ich möchte den Text jetzt mal lesen, Römer 8, die Verse 18 bis 29. Römer 8, 18 bis 29. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selber, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf etwas, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ist vielleicht nicht unbedingt ein angemessener Text für so ein Wetter, aber wie viele Leute sind heute auf den Bergen und schnaufen da hinauf, schwitzen sich einen ab und machen es doch. Und ich denke, wir in der Gemeinde wollen auch Gipfel erklimmen, auch wenn es manchmal anstrengend ist und man zwischendurch ab und zu wählen muss, weil es heiß ist. Aber das macht ruhig weiter. Das übersehe ich gern. Zu welchen Überzeugungen ist der Paulus hier gekommen? Er steht jetzt auf dem Gipfel von Römer 8. Und jetzt schaut er hinunter ins Tal der Gegenwart und was sieht er dort unten? Seufzen. Da stöhnt und ächzt alles. Und dann schaut er hinüber zu den anderen Gipfeln in die kommende Welt und was sieht er? Hoffnung. Und gleichzeitig schaut er jetzt dahinter in den Plan Gottes und was sieht er dort? Dort sieht er Vollendung. Seufzen, hoffen, vollenden. Die drei gehören zusammen. Er schaut hinunter in das Tal des Lebens und des Todes und sagt, das, was ich da unten sehe, das ist eigentlich auf den ersten Blick nur Leiden und Seufzen. Und der Paulus spricht von drei Gruppen hier, die seufzen. Erstens einmal die ganze Schöpfung seufzt, dann als zweites sogar die Kinder Gottes seufzen und als drittes überraschend sogar der Geist Gottes seufzt. Das hört sich jetzt nicht so toll an, oder? Aber schau doch mal hinein in die Welt, in der du lebst. Die Bibel sagt hier, die ganze Schöpfung stöhnt unter Schmerzen wie eine Frau an Geburtswehen. Vor ein paar Tagen habe ich ein Spinnennetz fotografiert. Schaut super aus, gell? Es hängen noch die Tautropfen dran am Morgen in der Früh und das Licht fällt rein und ich denke mir, wow. Was hat Gott der Spinne für eine tolle Gabe gegeben, so ein Kunstwerk zu bauen? Aber dieses Kunstwerk ist ein Mordinstrument, wo sich andere Insekten verfangen und qualvoll darin sterben. Vor kurzem habe ich einen Film gesehen, wo sich ein Greifvogel auf eine Taube stürzt und er tötet die Taube nicht gleich, sondern er hackt mit seinem Schnabel aus dieser Taube immer wieder einen Fetzen Fleisch heraus und die Taube lebt noch Stunden, hat es da geheißen. Beobachte eine Katze zu Hause, wenn sie mit einer Maus spielt. Sie packt sie immer wieder am Nacken, wirft sie hoch, will sie vielleicht gar nicht umbringen. Aber das Mäuschen ist so erstarrt vor lauter Furcht und Schrecken, aber sobald es sich wieder bewegt, greift die Katze wieder zu und schlägt es wieder nach oben. Warum ist die Natur so grausam? Gibt es in der Pflanzenwelt übrigens auch. Da gibt es so Parasiten wie die Mistelsträucher, die kommen durch Vögel irgendwie auf Bäume und da sind die auf dem gesunden Baum, vermehren sich und saugen dem gesunden Baum den ganzen Lebenssaft heraus, bis der plötzlich erbärmlich stirbt. Und ich könnte die Liste jetzt noch weit fortsetzen, bis hin zu den Krebszellen, die einen Menschen radikal und erbärmlich zerstören. Und jetzt fragst du, wie kann die Natur so grausam sein? Und die Wissenschaftler antworten und sagen, das ist ganz normal, weil das ist das Programm der Evolution. Fressen und gefressen werden, die Schwächeren gehen halt drauf. Das ist der Normalzustand, c'est la vie, so ist das Leben. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, so ist das echte Leben eben nicht. Das, was du hier lebst auf dieser Erde, ist ein Ausnahmezustand und nicht der Normalzustand. Die Schöpfung, wie wir sie heute haben, ist Ausnahmezustand. Die Natur stöhnt, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit den Wehen liegt. Der Schöpfung tut es weh, was da passiert. Warum? Vers 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig. Die Tiere können ja nichts dafür, dass sie sterben müssen. Schuld ist der Mensch. Aber Tierwelt und Mensch hängt zusammen. Als die Sintflut kam, sind nicht nur die Menschen draufgegangen, sondern auch die Tiere. Und als Gott die Plagen schickt über Ägypten, da stirbt nicht nur die Erstgeburt der Menschen, sondern auch die Erstgeburt der Tiere. Was können Tiere dafür? Sie hängen zusammen mit der Menschheit. Aber genauso wird dort, wo das Blut des Lammes an den Türen ist, nicht nur die Erstgeburt der Menschen gerettet, sondern auch die Tiere. Und so wartet die Tierwelt und die ganze Schöpfung darauf, wann geht es endlich zu Ende? Wann werden endlich die Söhne Gottes offenbar? Die ganze Schöpfung ist durch den Sündenfall aus einer Vorrechtsstellung herausgefallen, aus dem Normalzustand in die Vergänglichkeit. Gott, was hat Gott verheißen, als Adam und Eva in Sünde gefallen sind? Er hat gesagt, der Erdboden soll verflucht sein um deinetwillen, du sollst dich davon nähren mit Mühe und Schweiß. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Dornen und Disteln sind nicht der Normalzustand. Seit dem Sündenfall sind wir in einem Ausnahmezustand. Und es ist so wichtig im Gespräch mit anderen Menschen, weil die dann oft fragen, wie kann Gott das alles zulassen? Dann muss ich ihnen sagen, das ist kein Normalzustand, den wir hier haben. Der Mensch lebt in einer gestörten Beziehung zum Mensch, er lebt in einer gestörten Beziehung zu Gott, in einer gestörten Beziehung zur Natur und die Natur lebt in einer gestörten Beziehung zur Natur. Wir sind gestört. Und so viele Wissenschaftler wollen uns weismachen, das ist normal. Und dann stehen wir wieder mal vor einem Grab, wo ein geliebter Mensch gestorben ist von uns und dann merken wir doch zutiefst, der Tod passt nicht ins Leben. Das passt einfach nicht. Und vielleicht fragst du, warum steht denn dieser Text hier in Römer 8 auf dem Gipfel der Erkenntnis vom Römerbrief? Warum finden wir im Zentrum vom Kapitel 8 so ein dreimaliges Seufzen? Ich glaube, Gott will uns eine wichtige Sache klar machen. Er sagt, ja, deine Erlösung ist völlig gewiss, so wie wir es gesungen haben. Du kannst nicht aus der Gnade Gottes fallen, weil du zu Jesus gehörst, wenn du ihn aufgenommen hast in dein Leben. Aber der gefallene Zustand der Schöpfung ist noch nicht aufgehoben. Und deshalb leiden wir noch in dieser Welt. Und auch Christen werden krank und müssen sterben. Das wollen manche Gruppierungen von Christen nicht wahrhaben, gell? Und sie sagen, wenn du richtig glaubst, dann darfst du gar nicht krank sein. Und auch wir leiden noch an Ungerechtigkeit, sogar in der Gemeinde. Stell dir vor, in unserer Gemeinde. Wir leiden unter Anfechtungen, wir leiden unter Spott von Arbeitskollegen. In anderen Ländern leiden Christen in Gefängnissen, in Arbeitslagern. Sie sind zwar alle fest in der Hand Gottes, aber immer noch eine Zielscheibe. Auch für die Angriffe Satans. Die Schöpfung seufzt, die Kinder Gottes seufzen und in Vers 26 lesen wir, dass sogar der Geist Gottes seufzt. Vers 26 und 27, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Und er betet dann so und tritt für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht, heißt es. Das ist jetzt eigenartig an dieser Stelle. In diesem großen Kapitel der Gewissheiten, wo Paulus ständig sagt, wir wissen, wir sind überzeugt, sagt er plötzlich, eines wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie wir recht beten sollen. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Oder ob du sagst, ich weiß immer, wie ich recht beten soll. Montags haben wir einen Hauskreis in Peterskirchen und haben auch vorher immer eine lange Austauschrunde. Und dann denke ich mir manchmal, was da sich so zusammenleppert, immer an Krankheiten, an Notsituationen, an Elend in der Nachbarschaft, in all dem, was man weiß. Da beten wir schon seit Monaten für eine Daniela, 30 Jahre alt. Einfach aus dem Nichts heraus stellt man bei ihr eine Immunerkrankung, Autoimmunerkrankung fest. Ihr werden beide Beine abgenommen, die Blase herausgenommen, eins nach dem anderen weggenommen, künstliche Ausgänge gelegt. Und immer wieder kommt was Neues dazu. Und dann sitze ich da und denke ich mir, ja Jesus, jetzt weiß ich nimmer, wie ich beten soll. Soll ich jetzt beten, dass die Daniela gesund wird? Soll man beten, dass sie sterben kann? Soll man beten, dass sie noch weiter krank bleibt, damit sie und ihre Angehörigen vielleicht dadurch zum Glauben kommen? Ein beschwertes Herz kann so beladen sein, dass es keine Worte mehr findet. Und da sagt Vers 26, hier gibt es ein stummes Gebet. Eins, das nicht mit Worten gesprochen wird, wo der Geist Gottes betet für uns. Da wird der Geist Gottes zum Dolmetscher für unsere Sprachlosigkeit. Und der Vers macht mir auch Mut, wenn ich manchmal da sitze in meinem Wohnzimmer oder Büro, der Kopf ist schwer und ich will beten und die Gedanken schweifen ständig ab. Dann weiß ich auch, wegen dieser Schwachheit tritt Gottes Geist dann für mich ein und sieht zumindest meinen Willen und vertritt mich im Gebet. Wir stehen auf dem Gipfel von Römer 8 und schauen in unser jetziges Leben. Und was wir dort sehen, ist das Stichwort Seufzen. Die ganze Schöpfung stöhnt und schreit und fragt, wie lange dauert noch dieser Ausnahmezustand? Und dann richten wir einen Blick hinüber, in der Hoffnung, was zu sehen auf die anderen Gipfel. Und wir schauen hinüber in die Zukunft und haben dort eine wunderbare Verheißung, Gipfel der Verheißungen. Und das Stichwort hier ist sehnsüchtiges Hoffen. Hoffen. Dort drüben ist die bessere Welt. Und da kommen wir auch noch hin. Vers 19. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Das heißt, die Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Was ist damit gemeint? Die Antwort gibt uns Vers 23. Und nicht nur die Schöpfung seufzt, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, also das Offenbarwerden der Kinder Gottes, die Erlösung unseres Leibes. Dann, wenn unser Leib erlöst wird, ist alles vorbei. Und wann wird das sein? Sehen wir in Vers 11. Das sagt aber, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Dann, wenn Jesus wiederkommt, die Toten auferweckt werden, beziehungsweise die noch Lebenden verwandelt werden und einen neuen Leib, einen neuen Körper bekommen, das ist das Offenbarwerden der Söhne der Kinder Gottes. Und dann wird das sein, was wir in Jesaja 11 sehen und an vielen anderen Stellen, dass das Lämmlein plötzlich bei dem Löwen liegt und nichts mehr zu fürchten hat. Dass das kleine Kind am Loch der Natter spielen kann, ohne dass es Angst haben muss, dass eine Schlange beißt. Und wo der Löwe wieder Stroh fressen wird. Der Geist Gottes, den wir jetzt schon haben, ist die Garantie dafür, dass wir diese Sohnesstellung, diese Kindesstellung einmal auch äußerlich bewusst wahrnehmbar bekommen. Und darauf richtet sich die ganze gefallene Schöpfung aus, auch die Tiere und die Pflanzenwelt, wenn auch unbewusst. Und ich frage dich jetzt, wenn sich schon die Schöpfung so sehr danach sehnt, tust du das auch? Und ich habe manchmal den Verdacht, dass wir es nicht tun. Richtest du dir eventuell hier auf der Erde den Ausnahmezustand als Normalzustand ein? Das wäre tragisch. Und viele Christen meinen auch, ja, ich möchte es jetzt auf der Erde auch schon so gut haben wie im Himmel. Dabei sind wir noch nicht im Himmel. Und die ganze Menschheit ist bestrebt, irgendwie das Leben auf der Erde vollkommen zu machen. Und dann wird eine Krankheit bewältigt, und dann kommt die nächste Epidemie und holt uns wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Du lebst im Ausnahmezustand. Aber wir hoffen auf den Normalzustand. Paulus sagt, wann das sein wird. Oder vielleicht habt ihr schon gehört von diesen Ordensschwestern, ich weiß nicht, ob es die Karmeliterinnen, so katholische Schwestern, finde ich irgendwie ganz interessant. Die haben sich so eingerichtet, das ist ein kleiner Orden. Aber wenn sie abends schlafen gehen, die legen sich in einen Sarg. Das ist ihr Bett. Und damit machen sie sich bewusst, ja, wenn ich morgens früh wieder aufstehe und auf meinen Sarg heraus darf, dann ist es Gnade. Aber dieser Sarg signalisiert, ich bin noch nicht im Normalzustand. Ich bin noch vergänglich, in einem vergänglichen Leib. Wenn die Söhne Gottes, die Kinder Gottes offenbar werden, schreibt der Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 52, denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt, unvergänglich. Und wir werden verwandelt, denn dieser verwesliche Körper hier muss Unverweslichkeit anziehen. Das Sterbliche, Unsterblichkeit. Und diese Unsterblichkeit wird dann auch wieder auf die ganze Schöpfung übergehen. Der Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2, ihr Lieben, wir sind schon jetzt Kinder Gottes und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Aber wir wissen, dass es herrlich sein wird, weil wir ihm ähnlich sein werden und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist die Perspektive, die Gott hier gibt. Wir sehen zwar noch das unsagbare Leid in dieser Welt, aber wir richten uns aus auf das, was uns verheißen ist, was noch auf uns wartet. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir irgendwie lernen, dass wir die Zukunft in unsere Gegenwart transportieren. Das Leiden da ist, das kann ich einfach nicht wegmachen, aber wenn ich die Zukunft lerne, in meine Gegenwart, in meinen Alltag zu transportieren, dann werden mir die Leiden nicht mehr so schwer erscheinen. Und das bewirkt dann Hoffnung und Durchhalten. Und wer weiß, ob wir diese Hoffnung und das Durchhalten nicht verstärkt brauchen können irgendwann in der nächsten Zeit. Wenn wir uns so manche Entwicklungen in der Welt und in Europa so anschauen. Paulus sagt in Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich finde den Vers so cool, dass ich ihn immer wieder zitiere und manche haben ihn wahrscheinlich schon 10-mal gehört von mir. Aber er sagt, es fällt nicht ins Gewicht. Du hast eine Waage da, eine Waagschale, da legst du all dein Leid, all deine Not, all deine Anfechtungen rein, deine Sorgen und du denkst, boah, das wird ganz schön schwer. Und jetzt legt Gott hier auf die andere Waagschale die Herrlichkeit rein, die du bekommst in der Ewigkeit und dann macht es plötzlich gar nicht mehr schwer. Das wiegt viel schwerer. Die 70, 80 Jahre hier auf der Welt fallen doch nicht ins Gewicht. Kennt die Geschichte von Marie Thoreau? Die Französin, die mit 16 Jahren in den Kerker geworfen wurde, in Egmort. Und an die Felswände hat sie zigfach eingeritzt, kann man heute noch anschauen. Als ich in Egmort war, habe ich es nicht gesehen, weil ich damals noch nicht Christ war. Aber sie hat eingeritzt, resiste, widerstehe. Jeden Tag bekam sie das Angebot, sag deinem Jesus ab und du kommst raus. Sie hat es nicht getan. Nach 40 Jahren, mit 60 Jahren, kam sie aus dem Kerker und war eine verkrüppelte Frau an Seele und am Körper. Aber wenn wir sie heute fragen würden, Marie, hat sich das wirklich gelohnt, diese 40 Jahre Kerker? Dann würde sie sagen, schau, ich bin jetzt schon über fast 300 Jahre beim Herrn Jesus. Das fällt doch nicht ins Gewicht, diese 40 Jahre. Und noch dazu werde ich ein Leib bekommen, auf den ich auch sehnsüchtig warte. Und wenn ich den habe, dann wird es noch herrlicher. 2. Korinther 4, Vers 17, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Ich glaube, wir sind heute oft nimmer so sehr zum Leiden bereit, weil uns der Blick in die Zukunft fehlt. Die Werbung suggeriert uns ständig ein, du musst alles haben und zwar jetzt. Du musst den Himmel schon auf der Erde haben. Und damit fixiert sie uns auf die Gegenwart. Schaffe dir den Himmel schon jetzt. Sei doch nicht so dumm. Genieß dein Leben, mach, richte es dir so schön ein, wie du nur kannst. Ich glaube, für Christen ist das nicht der richtige Weg. Deine Zukunft ist gewichtiger als deine Gegenwart. Und weil unsere Zukunft so gewiss ist, dürfen wir sie jetzt schon in die Gegenwart holen. Der Pastor Johannes Busch ging einmal durch die Straßen von einer Stadt und es war ein kalter, unfreundlicher Novembertag. Und da hörte er irgendwoher ein Mädchen ein ganz fröhliches Lied singen. Und er denkt sich zuerst, wie kann man an so einem Tag so ein Lied singen? Und er sieht, dass die Stimme von diesem Mädchen aus einer zerfallenen Baracke kommt. Wer mag dieses glückliche Menschenkind sein, denkt er sich. Und er packt in die Neugier und er geht hinein in das Haus. Und da sieht er zu seiner Überraschung ein junges Mädchen, wie es auf dem Boden fast liegt und mühsam den Boden schluppt. Und dann sagt er, was ist denn der Grund, so fröhlich zu singen bei so einer üblen Arbeit? Und das Mädel sagt, richtet sich auf, schaut ihn mit strahlenden Augen an und sagt, in 8 Tagen habe ich doch Hochzeit. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Auf dich wartet auch eine Hochzeit. Was für eine wunderbare Perspektive und Zukunft haben doch die Kinder Gottes. Und der Paulus kann es fast nicht ausdrücken. Er sagt, eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und je mehr wir diese Aussicht oder je mehr du diese Aussicht in deine Gegenwart bringst, umso hoffnungsvoller wird dein Alltag. Wir als Christen brauchen wir einen Rundumblick. Den gibt uns der Paulus hier im Römerbrief. Das erste, schau in die Gegenwart und du siehst Seufzen. Schau hinüber in die kommende Welt und du siehst eine wunderbare Hoffnung und Herrlichkeit. Und gleichzeitig schaut er dahinter und er sieht dahinter einen Plan Gottes, nämlich seine persönliche Vollendung, dass Gott an ihm wirkt. Und schau, es geht bei den Leiden nicht nur darum, dann wäre es unsinnig. Es geht doch bei den Leiden nicht nur darum, dass wir es irgendwie durchhalten, bis zu dem Punkt, wenn Jesus kommt. Sondern Gott gebraucht alle diese Dinge zu unserem Besten. Und da gehört das Leiden mit dazu. Sie gehören zu seinem Plan, um uns zu einer vollendeten Persönlichkeit zu machen. Und er fängt jetzt schon damit an. Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alles dient dir zum Besten. Deine Krankheit, deine Enttäuschungen, deine Misserfolge, vielleicht sogar dein versiebtes Examen. deine nicht erfüllten Erwartungen, das Aufgeben deiner eigenen Wünsche, vielleicht sogar dein Feststecken in deiner Sünde, wo du immer wieder beschämt Buße tun musst und sagen musst, Herr, da komme ich nicht raus. Kann es sein, dass dir das zum Besten mitwirkt? Eheprobleme, Verfolgung, Unrecht, Mobbing. Wir haben die Verheißung, wenn du den Herrn Jesus von Herzen liebst, dann müssen dir alle diese Dinge zum Besten mitwirken. Mit einem Ziel, dass du verändert wirst in sein Ebenbild. Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Gott hat einen gewaltigen Plan. Ich kürze jetzt hier ab, weil es wirklich zu lang wird. Er hat einen Plan für diese Welt, für diese Schöpfung, aber er hat zum anderen auch einen Plan für dein eigenes persönliches Leben. Und du darfst eines wissen, dieser Plan, den er mit deinem kümmerlichen Leben hat, der ist gewaltig. Und da ist keiner, der hier in diesem Raum sitzt, ausgenommen. Gott hat einen gewaltigen Plan mit dir. Deswegen konzentriere dich nicht auf dein Seufzen, sondern du darfst hinüberschauen, die Blickrichtung ändern auf das, was Gott dir verheißt. Sicher, da ist noch viel Seufzen bei all unserer Schwachheit, aber es ist ein hoffnungsvolles Seufzen und das Erwarten einer wunderbaren Zukunft. Und es ist eine Gewissheit, dass der Herr seinen Plan mit mir zur Vollendung bringt. Und wir dürfen die Zukunft und diesen Plan Gottes in unseren kümmerlichen Alltag mit hineinnehmen. Beides, sowohl das Leiden jetzt, wie auch die Perspektive der wunderbaren Zukunft dient zu deinem Besten. Amen.